Wir beenden heute unsere Predigtreihe, die den Titel trägt Schubkraft Weggefährten. Und wir haben uns in den letzten Wochen über verschiedene Arten von Beziehungen Gedanken gemacht, die uns Schubkraft verleihen für unser geistliches Leben, die uns helfen, unseren Weg auch als Christen zu gehen. Haben über Freundschaften geredet, wir haben über Vorbild sein und Vorbilder haben gesprochen. Wir haben über Mentoring-Prozesse nachgedacht und wir haben die letzten beiden Wochen uns der Thematik Rechenschaft gestellt, sehr, sehr herausfordernd. Wir haben gedacht, wenn wir das jetzt heute so abschließen, wäre es doch ganz schön, noch mal ein paar Stimmen aus der Gemeinde zu Wort kommen zu lassen, die sagen, hey, was für Erfahrungen haben wir gemacht zum Thema Freundschaft, zum Thema Mentoring und zum Thema Rechenschaft. Wir haben 3 Leute gesucht und zum Glück auch gefunden, und zwar den Peter und die Rahel. Ihr dürft schon mal nach vorne kommen und gleich klingt sich dann die Imke noch ein, die ist noch oben bei den Kids, die kommt dann nach. Ihr dürft schon mal den Boden für sie bereiten und dürft jetzt ausknobeln, wer anfängt.
Ja, ich soll oder darf etwas über Rechenschaft sagen. Rechenschaft, ein großes Wort, und ja, wir haben vielleicht ganz unterschiedliche Vorstellungen davon. Und ich konnte damit auch lange nicht so richtig was anfangen, bis ich selbst erlebt habe, und zwar auf einem, ich glaube, einem ganz niedrigen Level, womit vielleicht ich euch vielleicht und sie vielleicht auch abholen kann oder ermutigen kann, es vielleicht selbst auszuprobieren. Ich war nach dem Abitur für ein FSJ in Brasilien. Und dort bin ich mit 4 weiteren Mädels in meinem Alter hingeflogen in eine ganz neue Situation. Wir waren so ein bisschen aufeinander gedrängt, weil wir auch alle in einem Raum gewohnt haben zusammen. Und da lernt man sich sehr intensiv kennen. Man schleift sich und wird kritisiert als auch ermutigt. Beides natürlich, Stärken, Schwächen stellen sich immer mehr heraus. Und ja, in dieser Zeit ist da eine ganz intensive und enge Freundschaft geworden und die Vertrautheit wurde auch immer mehr im Laufe der Zeit. Und da habe ich das erste Mal so erlebt, was es heißt, auch ganz ehrlich zu werden, wirklich so richtig tiefgründig. Ja, mich anzuvertrauen, auch in Bereichen, die vielleicht sonst niemand kennt, über Dinge zu sprechen, die ich immer für mich so behalten habe und die auch ein bisschen im Verborgenen liegen, wo ich vielleicht Schuldgefühle habe oder wo ich mit meinem Charakter nicht ganz im Reinen bin, wo vielleicht auch Sünde ist, die ich einfach für mich behalte, weil man sie nicht gerne anderen zeigt oder ja auch Schwächen nicht gerne offenbart. Genau, und in dieser Zeit habe ich gemerkt, wie heilsam es auch sein kann, auch wenn es erstmal unangenehm ist, in diesem Rahmen, wo man angenommen ist und nicht verurteilt wird für diese Dinge, wenn Dinge, die im tiefen Verborgenen liegen, wirklich ans Licht kommen. Und im Licht dann kann es das erste Mal so irgendwie betrachtet werden und dann auch verändert werden. Und ich glaube, dass Gott das wirklich gebraucht, wenn man ehrlich wird zu sich selber, zu anderen und auch vor ihm. Und das erst dann erst wirklich so verändern kann, wenn man es auch zugibt und ehrlich ausspricht. Genau, und das habe ich so erlebt als unglaublich wertvoll und gut. Diese Freundschaft besteht bis heute. Ich war jetzt letztes Wochenende in Frankfurt und habe mich mit denen allen wieder getroffen. Ja, so alle 4 Jahre kommen wir aus ganz Deutschland zusammen und haben da eine intensive Zeit. Genau, und ich glaube, dass das wirklich in Beziehungen konkret werden kann. Dass es nicht bedeutet, dass man irgendwie beichten gehen muss irgendwo, um Dinge zu offenbaren, die jetzt nicht gut laufen im Leben. Es kann einfach in Freundschaften, in Beziehungen hier, kann auch vielleicht außerhalb der Gemeinde, außerhalb vom Alltag sein. Und ich ermutige euch, ermutige sie wirklich, solche Freundschaften zu bauen, wenn sie noch nicht existieren oder vielleicht auch auszuprobieren mit Freunden, die man schon hat, und da vielleicht Neues auszuprobieren. Genau.
Es ist 23 Jahre her, da kam ein heute guter Freund auf mich zu. Ich war ungefähr 3 bis 4 Monate, ich weiß nicht mehr genau, in der Gemeinde. Und er hat mich gefragt, Peter, wie sieht's aus? Wir treffen uns jeden Samstag mit ungefähr 30 Kindern und spielen mit denen, machen Aktionen mit ihnen, lesen in der Bibel. Möchtest du nicht gern mal dabei sein? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin gerne mal mit dabei. Und nach diesem Samstag gab es kein Treffen mehr mit diesen Kindern, an dem ich nicht dabei war. Und Ich wurde heute gefragt, zum Thema Mentoring was zu sagen. Und der Mann, der mich damals gefragt hat, das ist Günther, der auch hier in diese Gemeinde geht, mit dem ich verbunden bin, schon seit ich zum Glauben gekommen bin, also mehr und über 20 Jahre. Und ich habe so überlegt, eigentlich hätte ich an jedem der vergangenen Sonntage, wenn es darum gegangen wäre, sag mal was aus deinem Leben zum Thema Vorbild, zum Thema Rechenschaftspartner, zum Thema Mentor oder zum Thema Freund. Jedes Mal hätte ich an ihn gedacht. Heute ist Mentoring dran und Günther hat mich begleitet von Anfang an. Er hat mich immer mehr mit hineingenommen in dieses in diesen speziellen Dienst und mich herangeführt, mich immer mit hineingenommen, Fragen gestellt, Peter, wie siehst du das, wie könnte man das machen und so weiter, bis wir wirklich gemeinsam diese Arbeit geleitet haben und irgendwann kam es zu einem Switch, dann war Peter der Leiter dieser Arbeit, Günther stand zur Seite und immer wieder mit vielen Gesprächen, Mentoring. Und da ging es letztlich dann nicht mehr nur um, wie läuft es in der Jungschar, sondern da ging es einfach um das ganze Leben. Er ist mir zum Vorbild geworden. Wir haben über alles miteinander reden können. Er ist heute noch, kann ich sagen, mein Mentor. Ich kann immer wieder mit Fragen zu ihm kommen. Und ich bin dankbar dafür, für solche Personen in meinem Leben. Günther möchte ich herausstellen, weil das über viele, viele Jahre immer wieder so mein Hauptkontakt war, aber es gibt noch andere, viele in der Gemeinde als Mentoren, als gute Freunde und ich möchte erstens das wirklich, wie Rahel es auch gesagt hat, ermutigen. Sucht euch Mentoren und ermutigen dazu, werdet Mentoren, wie eure Lebenssituation das gerade auch hergibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für unser Leben. Ich selbst bin sehr dankbar dafür und auch als kleines Feedback auch zu dieser Verkündigungsreihe Schubkraft. Ja. Ich weiß nicht mehr zu welchem Thema, irgendwann stand ich dann draußen im Foyer und es war mir so auf dem Herzen, ich bin dem Günther begegnet, habe gesagt, Günther, in der letzten Zeit hatten wir eigentlich gar nicht so viel Kontakt miteinander. Wir gehen seit 10 Jahren, sind wir auch zusammen im Leitungskreis dieser Gemeinde. Natürlich haben wir Kontakt miteinander, aber ich würde das gerne wieder vertiefen mit dir. Und dann hat Günther zu mir gesagt, du Peter, das Gleiche wollte ich eigentlich auch dir sagen. Und ich denke, Gott redet durch diese Verkündigungsreihe und hat geredet und es ist für uns dran, Schritte zu gehen. Ich möchte dieses Modell, was ich als sehr gewinnbringend für mein Leben erfahren habe, gerne auch leben, auch als Mentor für andere. Dafür bin ich offen, da hat es schon Gelegenheiten gegeben, aber ich möchte das immer wieder tun, weil ich selbst davon sehr profitiert habe. Dankeschön. Imke. So, und jetzt kommt Imke. Ah, stand die ganze Zeit schon hinter mir.
Guten Morgen. Ich wurde gebeten, zum Thema Freundschaft was zu sagen und ich Ich darf mich total glücklich schätzen, dass ich eine Freundin sein darf und dass ich eine Freundin habe. Mir ist heute Morgen das Lied eingefallen, wir haben einen Felsen. Und dieses Lied, das zählt auf, was wir alles haben in unserem Herrn Jesus Christus. Und ich bin jemand, ich habe eine Freundin. Und diese Freundin hat den Herrn Jesus Christus. Und dieser Herr Jesus Christus, der spricht aus ihr raus und nimmt mich permanent an die Hand, schreibt SMS, gibt mir Mut. Wenn ich unsicher werde, kann ich mich bei dieser Freundin einfach melden. Und sie hat ein ermutigendes Wort. Sie macht mich auf verschiedene Dinge aufmerksam, die vielleicht auch einfach mal wehtun, die mich auch bewegen dann. Eine Begebenheit war da, dass ich einen Besuch vor mir hatte, der sehr große Anfechtungen bei mir ausgelöst hat, weil es darum ging, die Botschaft weiterzugeben. Und ich habe nur enttäuscht angerufen und habe gesagt, Ursula, ich glaube, das ist heute Morgen nicht dran. Und sie sagt, ich kann euch jetzt den Vers nicht sagen. Imke, kann es sein, dass der Durcheinanderbringer am Werk ist? Bleib du dran. überprüf das einfach nochmal. Und ich bin fröhlich losgefahren und ich bin beschenkt worden in dieser Begegnung, vor der ich zunächst Sorge hatte, ob sie überhaupt dran ist. Sie war dran. Diese Freundschaft schenkt mir immer wieder eine Schubkraft und ich hoffe auch, dass es andersrum stattfindet. Ich kann euch einfach sagen, wir haben eine Gebetshotline eigentlich, wenn es hier oder dort brennt, kann man ganz kurz über SMS oder über Telefon sagen, ich stehe gerade in einer Situation, bitte halt mal inne und sprich mit dem Herrn darüber und darüber, es ist großartig. Und ich bin einfach nur dankbar, weil ja diese Frau, diese Ursula, ist für mich eine Vorschattung auf Jesus Christus, weil sie einfach zur Seite ist an der Stelle, wo ich sie brauche. Und ich weiß nicht, ob jeder so eine Freundin hat, aber wir dürfen alle im Namen Jesu unterwegs sein, so eine Freundin zu sein. Und diese Freude und diese Kraft kommt zurück. Und dafür möchte ich meinem Herrn einfach danken. Habt Mut und macht euch auf den Weg. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für eure Predigt, die ihr mir abgenommen habt, die ihr besser geschafft habt als ich. Im Gebet, in der Anbetungszeit, hat jemand gesagt, Gott, danke, dass du da bist. Und Gott ist da. Das ist für den Augenblick das Allerwichtigste. Das ist für das Jetzt das Wichtigste. Aber ich möchte euch in eine Zeit zurücknehmen, etwa ja, bis in den Anfang der Schöpfung. Wir gehen mal von 6000 Jahren aus mit der Bibel, mit Gottes Wort in der Hand und gucken Gott bei dem Schöpfungswerk zu. Wir haben heute schon das Lied gesungen. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Kann man das erste Bild einfach einschalten. Und die Schöpfung ist fantastisch. Gott hat 6 Tage effektiv künstlerisch gearbeitet. Er war am Werk und das, was er jeden Abend beobachtet hat, war gut. Und Gott sah, dass es gut war. Licht, Finsternis, Wasser, das Firmament, die Sterne, die Vögel, die Fische, die Tiere, all das. Hier der Andromeda-Nebel. Unfassbar, das, was Gott erschaffen. Und jedes Mal, es war gut. Und am 6. Tag schafft Gott die Krone der Schöpfung über dem gesamten Universum, der Mensch, im Ebenbild Gottes. Und als Gott ihn betrachtet, Adama, vom Boden, vom Erdboden genommen, was sagt er da? Es war sehr gut. Es war sehr gut. Es war nicht gut, es war sehr gut. Das ist die Steigerung. Und jetzt wird es sehr interessant und spannend. Adam ist da. In einer vollkommenen Welt. Mit Gott. Mit einem Universum, das Sünde nicht kennt. Und dann sagt Gott, es ist nicht gut. Nochmal. Was sagt Gott? Es ist nicht gut. Was ist nicht gut? Dass der Mensch allein ist. Unfassbar. Also, oft wird das ja als Trautext gewählt. Und das passt. Das ist völlig okay. Das ist ein guter Trautext. Aber das geht weit, weit über die Ehe hinaus. Das muss uns klar sein. Das, was in diesem Satz an Tiefe liegt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, hat etwas mit dem Wesen des Menschen zu tun, der auf Beziehung angelegt ist. Und wenn Menschen auch mal über Gemeinschaft in einer Gemeinde klagen und sagen, das ist doch nicht so das, was wir uns erwartet haben, dann sagen wir, weißt du, es gibt ein Vakuum in uns Menschen, das kann nur Gott füllen. Und das ist richtig. Aber hier im Garten Eden, im Wonneland, ist Gott da, der das Vakuum des Menschen füllt, der Beziehung mit dem Menschen lebt. Und dann kommt die Aussage, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist immer noch ein Vakuum da, das scheinbar auch von Gott nicht zu fühlen ist. Das müssen wir mal durchdenken. Und die Brisanz in dieser Aussage in 2. Mose, Genesis 2, Vers 18, 1. Mose 1, Vers, 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, weil der Mensch den Menschen braucht. So einfach ist es. Weil der Mensch den anderen braucht. In unterschiedlichsten Beziehungen, nicht nur in der Ehe. Er braucht ihn in der Freundschaft, er braucht ihn in kleinen Gruppen, er braucht ihn für Rechenschaft, er braucht ihn, um sich zu schleifen. Wenn schon in einer vollkommenen Welt der Mensch den Menschen braucht, wie viel mehr in einer gefallenen Welt? Ich möchte uns diese Botschaft einprägen, dass Sie sagen, ich verstehe es. Es gibt manche Einzelkämpfer unter uns. Es gibt Einzelgänge. Es gibt Menschen, die sich gerne von einer Gruppe absondern. Es gibt Zeiten, wo das seine Berechtigung hat und seinen Platz hat. Aber wenn es darum geht, wie wir unser Leben gestalten, dann brauchen wir ein Beziehungsnetz. Dann brauchen wir Menschen, die in unser Leben hineinsprechen dürfen. Dann brauchen wir Freunde. Dann brauchen wir Kleingruppen. Dann brauchen wir wertvolle, sinnvolle Beziehungen, die von Qualität geprägt sind. Und die Frage ist, haben wir sie? Wir haben ein Zitat von Martin Buber in unserem Gottesdienstprogramm: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Es ist mehr als Bücher, mehr als Geld, mehr als Diplome, mehr als Häuser und vieles mehr. Das Leben ist Begegnung. Leben wir? Haben wir Begegnungen? Und was legen wir in diese Begegnungen wirklich hinein? Was sind die nächsten Schritte? Das ist ja unser Abschlussthema heute, nächste Schritte. Und ich möchte fragen, was sind deine nächsten Schritte? Die Frage ist eigentlich, was machen wir mit Gottes Wort? Denn wir haben versucht, in dieser Predigtserie immer wieder zu zeigen, von Gottes Wort her ist Gemeinschaft in Kleingruppe notwendig. Brauchst du Freundschaften? Musst dich auf den Weg machen, um Freundschaften zu formen, zu bewahren, zu pflegen, neu zu knüpfen eventuell. Von Gottes Wort her ist mutige Aufrichtigkeit gefragt in deinem Leben, dass jemand in dein Leben hineinsprechen darf. Von Gottes Wort her ist es wichtig, dass du, wenn du älter bist für andere, ein Mentor bist, ein Begleiter, ein Vorbild. Und wenn du jung bist, Menschen suchst, die du an der Hand nimmst und sagst, ich brauche dich. Bitte investiere in mein Leben. Und wenn jemand sagt, diese Predigtserie, die war nicht so interessant für mich, weil ich habe im Augenblick andere Sorgen und andere Nöte, dann empfinden wir das als einen Verlust. Das empfinden wir schade. Denn diese Thematik geht durch unser gesamtes Leben. Aber wenn jemand sagt, diese Predigtserie, die war so schön und es passiert nichts in seinem Leben, dann empfinden wir das genauso traurig. Das ist einfach, es ist am Ziel vorbei. Wir wollen nicht eine schöne Predigt. Wir möchten, dass Gottes Wort uns zum Tun führt. Und deshalb habe ich eine Folie gleich da, die wir schon mal hatten am Ende der Bergpredigt. Der Herr Jesus beendet seine berühmte Bergpredigt mit den Sätzen: Den, der meine Worte hört und tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Der Jesus macht deutlich, und im Anschluss an diese Botschaft sind viele gegangen und haben gesagt, so eine Predigt haben wir noch nie gehört. Und der Herr Jesus wusste, dass das kommt. Deshalb hat er gesagt, es muss in unserem Leben zum Tun kommen. Und damit es in unserem Leben zum Tun kommt, reicht es nicht, dass wir nicken und sagen, war gut. Es wird nichts in unserem Leben bewirken. In unserem Leben muss es zu mehr kommen. Und die Frage ist, wer erreicht ein selbstgestecktes Ziel? Zunächst einmal nur zu sagen, das war gut, reicht nicht. Ich habe es verstanden, wird nichts bewirken bei uns. am Schluss, am ersten Gottesdienst, ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, das habe ich mir heute eingeprägt. Es bringt nichts, nur zu sagen, das war richtig, das war gut, es hat mir gut gefallen. Es muss zum Tun kommen. Von denen, die sich bewusst etwas vornehmen, erreichen 25% das Ziel. Das heißt, wenn von 100 Leuten hier plus minus 25 sich alle etwas vornehmen, erreichen nur 25 das Ziel. Warum? Weil man das Ziel so schnell aus den Augen verliert. Das ist der Grund. Von denen, die entscheiden, wann sie das Ziel erreicht haben wollen, das heißt, die konkret planen, die Chancen steigen. Von denen, die planen, wie sie ihr Ziel erreichen, nicht nur wann, sondern auch sehr detailliert, da sind wir schon bei 50%. Und von denen, die sich jemand anderem gegenüber verpflichten, da kommen wir auf 65 von 100. Das ist gut. Deshalb haben wir ein Stück die Thematik, verpflichte dich. Lass jemanden teilhaben an deinen Zielen, an deinen Plänen, an dem, was du möchtest. Und jetzt wird es richtig frohmachend. 95%, man kann es vielleicht nicht so gut sehen, von denen, die sich jemand anderem gegenüber nicht nur verpflichten, sondern ein konkretes Rechenschaftsgespräch mit dieser Person einplanen, 95%. Das bedeutet, wenn du sagst, ich bin noch nicht in einer Kleingruppe, ich möchte mir das irgendwann vornehmen, sehr wahrscheinlich, dass das irgendwo und irgendwann versandet. Aber wenn du sagst, Peter, wenn wir uns in 3 Wochen treffen, frag mich, welcher Kleingruppe habe ich mich angeschlossen? Oder wenn du sagst, ich möchte eine Freundschaft, die in den letzten Jahren ein Stück auseinandergegangen ist, wieder knüpfen. Vertraue das jemandem an und sag, frag mich. Bitte, Ende des Jahres möchte ich an der Stelle sein, dass ich sage, ich habe das Telefon, ich habe den Telefon in die Hand genommen. Oder. Ich habe Schritte geplant und bitte frag mich, wie ich das verwirklicht habe. Was sind deine nächsten Schritte im Blick auf Freundschaften? Was sind deine nächsten Schritte im Blick auf Gemeinschaft? Kleingruppe, mutige Aufrichtigkeit. Dietrich Bonhoeffer hat es einmal so formuliert und wollte deutlich machen, wie wichtig es ist, dass sich jemand anders in unser Leben einmischt, weil sich die Liebe einmischt in das Leben des anderen, so wie Gott sich in unser Leben eingemischt hat. Und das Wichtige ist, dass wir uns in das Leben von anderen einmischen. Er hat Folgendes gesagt, nichts kann grausamer sein als jene Milde, die den anderen seine Sünde überlässt. Nichts kann barmherziger sein, als die harte Zurechtweisung, die den Bruder vom Weg der Sünde zurückruft. Wie schön, wie Rahel das gesagt hat, vom Fallen von Masken. Hast du Vorbilder in deinem Leben? Solche Vorbilder, die du verinnerlicht hast, die mit dir gehen, sodass du eigentlich weißt, wie der reagieren würde in der einen oder anderen Situation, wie er denkt und fühlt. Das kann sehr hilfreich sein. Sehr bewahrend sein. Überhaupt, der Mensch braucht den Menschen, um bewahrt durch dieses Leben zu gehen. Wie viele haben ihre Ziele nicht erreicht, weil sie nicht in diesen bewahrenden Beziehungen gelebt haben? Und wie viele hat Gott in dieser Welt gebrauchen können, weil sie es zugelassen haben, dass Freunde ganz, ganz nah an sie drankommen? Diese Herzensbeziehung gepflegt haben. Das ist wirklich bewahrend. Und wenn es um das Thema Investieren geht, möchtest du in junge Menschen unserer Gemeinde investieren? Lad sie ein zu einem Kaffee, Sonntag zum Mittagessen. Das ist Same, den du ausstreust. Das ist die Botschaft, die immer wieder bei uns ankommt. Andere haben in uns investiert, deshalb sind wir heute da, wo wir sind. Für die, die in schwierigen Beziehungen sind im Augenblick, für die, die ein Beziehungsnetz haben und sagen, aber es ist nicht das, was ich mir eigentlich vorstelle. Ihr habt in eurem Programmheft eine Tabelle mit Menschen, die im Leben Davids von großer Bedeutung waren. Ich schalte es mal kurz aus. David war einer der berühmtesten Könige in Israel. Zunächst ein Hirte, ein Hirtenjunge. Dann wird er zum König gesalbt und muss jahrelang auf der Flucht sein, weil der König Saul ihm die Feindschaft erklärt hat, bis aufs Blut. Und die Frage ist, welche Menschen haben im Leben Davids eine große Rolle gespielt? Unter anderem ist es sein ältester Bruder Eliab. Der war neidisch auf David. Der war neidisch, dass er gesalbt wurde, zum König gesalbt wurde. Aber dieser Neid hat David nicht blockiert. Er hat ihn herausgefordert. Er musste damit umgehen. Und als David einmal bei dem Heer ist, der Vater schickt ihn zu seinen Brüdern, die im Krieg sind, da hört er den Riesen Goliath, Gott und das Volk Israel zu verfluchen. Und David spürt, das kann so nicht weitergehen. Hier schlägt ein Kämpferherz. Und er sagt, was geht hier vor? Und dann fährt ihm Eliab über den Mund und sagt, geh zu deinen Schafen, geh zurück. Was macht man in so einer Situation? Dieser Bruder hat dazu beigetragen, dass David seinen Auftrag klar sieht, klar erkennt und ihn verfolgt, trotz Schwierigkeiten. David hatte auch einen Samuel in seinem Leben, einen Propheten, der in sein Leben gesprochen hat und der seinem Leben eine Ausrichtung gegeben hat, auch in schwierigen, kritischen Situationen. Der Prophet Samuel, da war David wirklich dankbar, dass er ihn hatte. Er war ein Punkt des Trostes, der Schulung, der Schärfung seines Charakters. Und was ist mit Saul? Wir hätten viele Psalmen nicht, wenn es Saul im Leben Davids nicht gegeben hätte. Psalme, für die wir heute so dankbar sind. Natürlich war das eine schwierige Beziehung. Aber Gott hat sie genutzt, damit David in seinem Leben weiterkommt. Und in der Kleingruppe geht es darum, dass ihr euer eigenes Beziehungsnetz aufmalt. Und nicht nur die schönen Beziehungen, auch die Beziehungen, an denen ihr leidet. Weil Gott unser Potenzial auch dadurch weckt. Das ist die Botschaft, wenn es um das große Beziehungsnetz im Leben von David geht. Mich hat es fasziniert, als ich vor Jahren mal diesen BAO-Kurs von David, diesem jungen Leiter und heranwachsenden Leiter, studiert habe und gesagt habe, es stimmt. Egal, welche Beziehungen es in meinem Leben gibt, Gott nutzt sie. Das ist eine sehr, sehr starke Botschaft. Wenn Adam Menschen um sich gebraucht hat, damit sein Leben zu einer Vollendung kommt, wie viel mehr wir, die wir einen Auftrag in dieser Welt haben. Mit dem Auftrag haben wir diese Serie gestartet. Wir wollen Menschen helfen, ein ganz auf Jesus Christus ausgerichtetes Leben zu führen, indem wir sie zurüsten und ermutigen. Mehr können wir nicht, wir können einen Rahmen schaffen, dass Menschen Vertrautheit mit Gott suchen, darin wachsen, in echten Beziehungen weiterkommen. Wir können nur einen Rahmen schaffen und indem sie zum Segen werden für eine Welt, die uns braucht. Und wenn wir so einen Auftrag haben und wenn wir von Rechenschaft sprechen, von mutiger Aufrichtigkeit, könnte es sein, dass wir als Gemeinde, wenn es um die Kleingruppe geht, nochmal einen Wechsel vornehmen müssten und sollten, dass in unseren Kleingruppen durchaus die Frage berechtigt ist in der letzten Woche, wie ging es dir allein zu diesen Themen? Vertrautheit mit Gott. Oder einfach mal die Frage, könnte jemand erzählen, wie er zum Segen für seine Umwelt war in den letzten 2 Wochen? Wir haben uns 14 Tage nicht gesehen. Wer möchte etwas davon erzählen? Oder auch zu sagen, wo er versagt hat und nicht zum Segen für seine Umwelt war. Wenn wir als Gemeinde nochmal diese Qualität in unsere Kleingruppe reinbringen könnten, ich glaube, da würde sich nochmal etwas bewegen. Das würde nochmal Schubkraft sein. Und die Frage ist, möchten wir das? Wollen wir das? Zum Segen werden für eine Welt, die uns braucht, bedeutet auch, dass wir unseren Mund aufmachen und das Evangelium von Jesus weitergeben. In Wort und Tat. Und wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig die Frage stellen, hast du in den letzten 14 Tagen mit einer Person, die Jesus noch nicht kennt oder die diesen Schritt über die Linie zum Kreuz noch nicht gemacht hat, hast du mit einer Person gesprochen und dann als Kleingruppe dafür betet. Versteht ihr? Das könnte echt eine Schubkraft sein. Das ist das, was wir uns wünschen, das, was wir eigentlich erwarten. Hebräer 10, 24, letzten Sonntag hatten wir das nicht eingeblendet, aber wir haben über diesen Vers nachgedacht. Ich lese nochmal und schließe dann auch ab. Da heißt es so, weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Das ist in einem kleinen Rahmen möglich und dieser Vers ist für einen kleinen Rahmen gedacht. Auch im ersten Jahrhundert hat es große Gemeinden gegeben, sehr große Gemeinden. Aber sie versammelten sich sowohl im großen als auch im kleinen Rahmen. Das ist für einen kleinen Rahmen, füreinander verantwortlich. Im ersten Gottesdienst hat Gisela Steinl etwas über ihre Kleingruppe gesagt und sie hat uns ihr Herz offenbart und sie sagte, ich bete für die Menschen meiner Kleingruppe. Sie sagte, ich gehe innerlich mit ihnen, wo stehen sie? Und sagte, am Sonntag, gucke ich, sind die Leute meiner Kleingruppe da. Das war ein Hirtenherz, das hat deutlich gemacht, das ist möglich, dass wir füreinander verantwortlich sind. Ich möchte uns alle herausfordern, dass wir Kleingruppe, Hauskreis so verstehen. Das ist ein Stück meine Heimat. Auch wenn ich nicht mit allen gleichermaßen nah und eng sein kann, dann möchte ich trotzdem für diese Menschen mitverantwortlich sein und vor allem, weil Gottes Wort es sagt. Und dann die Frage, wie können wir uns gegenseitig anspornen? Wie? Indem wir uns einfach die Frage stellen, wie ging es in den letzten 2 Wochen zum Thema Vertrautheit mit Jesus? Wie ging es dir, wenn es um echte Beziehungen geht? Wie ging es dir, wenn es darum geht, ein Segen für andere zu sein? Es bleibt eines der wichtigsten Themen für unser Leben, weil das Leben Begegnung ist, dass wir es wagen, in Beziehungen zu gehen, unser Herz aufzumachen, uns verletzbar zu machen, nicht immer gut dazustehen, aber uns helfen zu lassen auf diesem Weg und so echte, tiefe Gemeinschaft zu erleben. Denn Herr Jesus hat es viel gekostet, dass er mit uns wieder in Gemeinschaft sein kann. Er hat uns geliebt, wie wir seine Feinde waren. Aber er wollte uns. Er hat nicht gesagt, es ist mir egal, was mit dem Harald passiert, mit dem Peter, mit der Rahel. Er hat sein Leben für uns gelassen. Er hat sein Blut für uns vergossen, damit echte Gemeinschaft möglich ist. Und ich selbst möchte an der Stelle weitere Schritte gehen. In all den Bereichen, die wir in den letzten Sonntagen betrachtet haben, möchte euch herausfordern, das Gleiche zu tun. Wir sind nicht in der Lage, jetzt zu sagen, 5 Minuten und jeder überdenkt die Sache noch einmal. Aber ihr habt in der kommenden Woche sicher einmal eine Viertelstunde. Allein sein mit Gott, nehmt das Programm mit, auch die Fragen für die Kleingruppe und stellt dann die Frage vor Gott, was ist jetzt dran, was sind meine nächsten Schritte? Ich bete noch. Herr Jesus, du hattest eine vollkommene Gemeinschaft mit deinem Vater, mit Gottes Geist. Und hast sie aufgegeben, weil es die in dein Herz hinein geschmerzt hat, dass wir unsere eigenen Wege gehen. Und du hast es dich so viel kosten lassen. Und du hast einen Weg gesucht, damit Vergebung der Schuld möglich ist und Erlösung. Aber das wirkliche Ziel ist und bleibt innige Gemeinschaft mit dir. Dieses Wort Erlösung, das hat die Bedeutung, dass wir wieder ganz nahe mit dir, dem dreieinigen Gott, leben dürfen. Dazu sind wir berufen. Dort und nur dort werden wir weiter wachsen in unserem Glaubensleben. Dort und von diesem Punkt aus in deinem Herzen sind wir allein in der Lage, unsere Beziehungen in Ehe, im Beruf, mit unseren Freunden so zu gestalten, dass es zu deiner Ehre ist. Dafür danken wir dir. Ich danke dir, dass wir dich lieben dürfen. Dein Wesen ist Liebe und Beziehung. Amen.